SWR 2 Wissen.
Mit dem Thema das ewig Unbekannte, die Schönheit des Universums. Die meisten Eigenschaften des Kosmos übersteigen unseren Verstand und sind deshalb vielleicht so faszinierend für uns. Wie zum Beispiel dunkle Materie, gekrümmte Räume, Lichtgeschwindigkeit, Neutrinos, Gravitationswellen. Und dabei kennen wir nur einen winzigen Bereich des Weltalls. Der größte Teil entzieht sich unserem Zugriff und vielleicht gibt es noch viel rätselhaftere Dinge. Ich habe darüber gesprochen mit dem Wissenschaftsjournalisten und Buchautor Stefan Klein. Sein neues Buch heißt Das All und das Nichts, erschienen bei S. Fischer. Und meine erste Frage war, ob es bei ihm in der Kindheit irgendein Erlebnis gab, das ihn für die Astrophysik begeistern konnte.
Ich habe mich als Kind schon gefragt, das erinnere ich noch, ob das Weltall irgendwo eigentlich ein Ende haben kann. Und wenn ja, was ist dahinter? Das sind so Sachen, die mich beschäftigt haben, vielleicht als 8- oder 9-Jähriger. Ich weiß auch, dass ich leidenschaftlich gerne mit meinem Vater im Planetarium des Deutschen Museums in München war. Das fand ich ganz, ganz toll. Und dass wir im Campingurlaub auf irgendwelchen kroatischen Inseln Sterne geguckt haben, um von München, wo ich groß geworden bin, aus Sterne zu schauen, da war es damals schon zu hell.
Ihr Vater war Chemiker, ne?
Ja, mein Vater war Chemiker und ich bin also zwischen Chemikern aufgewachsen. Viele Freunde meines Vaters hatten Labore an der Universität und so weiter und ich war häufig in diesen Laboren und das war für mich ein Wunderland, wie das da gezischt hat und gedampft und gestunken und blaue Flammen und grüne Flammen und Mikroskope und so. Ne?
Ich gehe mal davon aus, dass Sie den Kosmos-Chemiekasten deshalb nicht brauchten. Sie konnten in das Labor des Vaters gehen.
Ich habe auch keinen gekriegt.
Ich hatte einen.
Sie hatten einen. Ja. Ich habe dann einen Physikkasten gewünscht und die Begründung meiner Eltern war aus heutiger Sicht überhaupt nicht dumm, aber trotzdem gemein. Die sagten nämlich, alle deine Freunde haben so etwas, dann brauchst du nicht auch noch einen. Aber das war natürlich der Grund, warum ich einen wollte.
Ja. Ich komme zurück auf Ihr Kindheitserlebnis. Die Frage, ist das Weltall endlich oder unendlich? Ich hatte diese Frage mir auch mal gestellt und zwar bin ich drauf gekommen, da war ich 14, 15, da gab es ein Buch über den Kosmos vom Wissenschaftsjournalisten Rüdiger Proske. Kennen Sie wahrscheinlich auch noch?
Nee, okay. Nee, kenne ich nicht.
Schade. War so Homer von Dietfurt-Liga.
Ah ja. Aha.
Und in diesem Buch war das berühmte Paradoxon aufgeführt, ich weiß nicht mehr von welchem Gelehrten es war, der fragte sich, warum ist es nachts dunkel?
Olbers ist der Gelehrte, aber eigentlich geht die Frage auf Kepler zurück.
Okay, warum ist es nachts dunkel? Wenn das Weltall unendlich wäre, hätten wir unendlich viel Sterne und unendlich viel Licht.
Ja,
habe
genau.
Ich das richtig formuliert?
Ja, das haben Sie richtig formuliert. Und aus welchen Gründen auch immer, ich habe mir die Frage als Kind nicht gestellt, aber tatsächlich mein Sohn hat sie mir gestellt nach Lektüre irgendeines Was ist was Weltraum. Und das sind tatsächlich die so kindlich erscheinenden Fragen, die häufig die besten Fragen sind. Und bereits Kepler, der große Astronom der Renaissance, hat gesehen und Olbers hat dann richtig formuliert, dass das etwas damit zu tun haben muss, dass das Weltall eben nicht in jeder Hinsicht unendlich sein kann. Also entweder ist es endlich groß oder es ist endlich alt, aber es kann nicht unendlich groß und unendlich alt zugleich sein, denn sonst wäre es in der Nacht taghell. Und heute kennen wir eine Antwort. Unser Universum ist nicht unendlich alt. Ob es unendlich groß ist, das können wir nicht sagen, aber das für uns einsehbare Universum, der Teil des Universums, aus dem Licht zu uns kommen kann, der ist endlich groß, das wissen wir.
Ach so, das heißt, also wir müssen den Faktor Zeit hinzurechnen bei diesem Paradoxon und wir müssen hinzurechnen, dass wir nicht alles sehen können, weil das Licht einfach zu lange braucht.
Ja, so ist das. Okay. Was allerdings, wenn das Weltall unendlich alt wäre, auch wurscht wäre, weil dann hätte das Licht ja unendlich lange Zeit gehabt, dann könnten wir doch wieder alles sehen. Also letztlich liegt es daran, dass das Weltall nicht unendlich alt ist und deswegen können wir auch wegen der Endlichkeit der Lichtgeschwindigkeit eben nur einen kleinen Teil des Universums überhaupt sehen.
Gut, wir haben eine wichtige Frage abgehandelt, ein Paradoxon. Es geht bei diesem Thema Universum um viele Fragen, um viele Paradoxa. Es geht auch immer darum, Herr Klein, und so habe ich Ihr Buch ein bisschen verstanden, es geht eigentlich immer wieder um philosophische Fragen. Woher kommen wir? Wohin gehen wir? Was passiert mit uns eigentlich in diesem riesigen Kosmos?
Ja klar, am Ende geht es dann um philosophische Fragen und ich glaube, das ist genau das, was wir spüren, wenn wir nachts unter dem Sternenhimmel stehen und also in diese Weiten blicken. Dann stellen sich eben so Fragen wie, was ist das, warum ist das da, wo kommt dieses ganze Weltall her, was wird daraus? Aber das ist, glaube ich, das antreibende Interesse und das ist auch das, was ich in meinem Buch Das All und das Nichts erzählen möchte und deutlich machen werde. Letztlich geht es immer um uns. Was allerdings Kosmologie oder Grundlagenphysik von Philosophie unterscheidet, ist, dass wir auf zumindest einiger solcher Fragen oder Unterfragen, sagen wir, wirklichen Antworten bekommen können. Und wir haben in den letzten 20 Jahren oder so etwas ganz erstaunliche Antworten bekommen. Wir leben in so etwas wie einem goldenen Zeitalter der Kosmologie, in dem wir wirklich rasante Erkenntnisfortschritte gemacht haben. Was natürlich nicht heißt, dass wir alles wissen und das, was nicht heißt, dass wir je alles wissen werden.
Sie haben eben gesagt, in den letzten 20 Jahren gab es wirklich neue Antworten auf viele Grundfragen. Was wären das zum Beispiel für Antworten? Oder sagen wir mal, was wären das für Themenbereiche, über die wir uns da unterhalten müssten?
Naja, wir müssten uns darüber unterhalten, dass wir heute wirklich belastbare Daten davon haben, dass unser Weltall voll von Planeten ist. Es sind wahrscheinlich Trilliarden. Wir wissen seit ein paar Monaten auch um erdähnliche Sonnensysteme, gar nicht so wahnsinnig weit entfernt von hier. Wir müssen uns zum Beispiel über unsere Kenntnis von Exoplaneten unterhalten. Also der Tatsache, dass wir heute ungefähr 1200 Planeten außerhalb unseres eigenen Sonnensystems kennen, wissen, dass einige dieser Planeten erdähnlich sind. Das wissen wir übrigens erst seit ein paar Monaten. Und daraus schließen können, dass unser Universum voll von vielen Milliarden solcher Planeten sein muss. Wir müssten uns über eine neue Form der Energie unterhalten, die sogenannte dunkle Energie, die tatsächlich erst 1998 entdeckt worden ist. Kein Mensch weiß heute, was das ist. Wir wissen nur, dass die dunkle Energie die mächtigste Energie im Universum überhaupt ist. Die führt nämlich dazu, dass der Raum sich ständig aufbläht, dass das Universum immer größer wird. Wir müssten uns über Messungen der sogenannten Hintergrundstrahlung unterhalten. Die Hintergrundstrahlung ist ein Nachglühen des Urknalls, ist gewissermaßen das letzte Licht des Urknalls oder das erste Licht unserer Welt, wie Sie wollen. Und die kann man heute mit einer unglaublichen Präzision vermessen, woraus wir schließen können, dass das Weltall, wenn nicht unendlich, das können wir nicht sagen, aber sehr viel größer ist, als wir das immer gedacht haben. Wir müssen uns über dunkle Materie unterhalten, eine völlig unbekannte Form der Materie, von der wir aber wissen, dass sie 80% der Materie ausmacht. Also wir können uns jetzt eine ganze Sendung darüber...
Mehrere Sendungen.
Wir machen ja eine Serie, genau.
Wir machen eine Serie.
Ja, unbedingt.
Wir versuchen das jetzt mal trotzdem abzuhandeln. Sie haben gesagt, Exoplaneten, 1200 kennt man davon. Also erdähnliche Planeten, die in einer sehr guten Entfernung zu ihrer Sonne sind, auf denen es Leben geben könnte. Rein statistisch, ob ich Sie verstanden, kann man hochrechnungsartig davon ausgehen, dass es unendlich viel mehr davon gibt?
Nicht jeder Exoplanet ist erdähnlich. Also ein Exoplanet ist einfach ein Planet in einem anderen Sonnensystem. Davon kennen wir sowas wie 1200 heute. Die sind vermessen. Und wir wissen, dass einige dabei sind, die tatsächlich erdähnlich sind. Und wie schließt man jetzt daraus, dass es viel mehr geben muss? Naja gut, Sie gucken sich halt einfach an, wir haben so und so viele Sterne untersucht auf Planeten. Sie wissen, das ist einfach eine Stichprobe, Sie wissen, ein wie kleiner Prozentsatz an Sternen im ganzen sichtbaren Universum das ist und dann können Sie schließen. Die Annahme dabei ist natürlich, dass es überall im Universum so ungefähr ähnlich aussieht, aber zu dieser Annahme haben wir allen Grund.
Wie viel Prozent vom Weltall kennen wir eigentlich?
Das hängt davon ab, was Sie jetzt unter Kennen verstehen.
Ja, das ist richtig.
Wir können aufgrund der Messung der Hintergrundstrahlung können wir schließen, dass wir höchstens so etwas wie ein 300stel oder ein 500stel des tatsächlichen Universums einsehen können. Das heißt, dass das ganze Universum mindestens 500 mal größer ist als das sichtbare Universum. Aber das ist nur eine untere Grenze. Wahrscheinlich ist es sehr, sehr, sehr viel größer. Aber um wie viel mal es größer ist, das können wir aufgrund der heutigen Daten nicht sagen.
Kommen wir nochmal zu dem Thema Hintergrundstrahlung. Sie haben auch gesagt, es gäbe da neue Messungen. Hintergrundstrahlung ist ein Beweis für die Theorie des Urknalls?
Ja, Sie können aus den Eigenschaften der Hintergrundstrahlung ablesen, dass es so etwas wie einen Urknall gegeben haben muss. Der Urknall hat die Hintergrundstrahlung nicht direkt verursacht. Die Hintergrundstrahlung entstand, als zum ersten Mal so etwas wie Atome entstanden. Das war ungefähr 300.000 Jahre nach dem Urknall. Aber anhand der Eigenschaften der Hintergrundstrahlung kann man erschließen, wie das Universum in einer wirklich sehr, sehr frühen Phase nach dem Urknall ausgesehen haben muss. Und das absolut Verrückte daran ist, dass die Hintergrundstrahlung die zumindest sehr, sehr plausible Annahme zulässt, dass sich das Universum aus etwas aufgebläht haben muss, was viel kleiner als ein Atom war. Also stellen Sie vor, die ganze Welt zusammengedrückt auf kleiner als ein Elementarteilchen. Und das ist ein sehr aufregender Befund.
Hintergrundstrahlung nochmal. Neue Messung. Das heißt, es gibt jetzt wieder Belege, dass die Theorie des Urknalls stimmen könnte, weil sie ist ja nicht hundertprozentig belegt und kann auch wahrscheinlich niemals belegt werden, oder?
Naja, also man kann nie Theorien hundertprozentig belegen. Also wenn ich die Theorie aufstelle, es gibt keine fünfbeinigen Pferde, dann stimmt die natürlich nur so lang, wie bis sie kommen und sagen, ich habe aber ein fünfbeiniges Pferd gesehen. Man kann Theorien nur widerlegen, aber niemals beweisen. Die Urknalltheorie ist verträglich mit allen Daten, die wir heute über das Universum haben. Und daher müssen wir nach bestem heutigen Wissen annehmen, dass es einen Urknall gegeben hat.
Gibt es Wissenschaftler, die sagen, Urknalltheorie, nö, glauben wir nicht dran? Glauben in Anführungszeichen?
Nein, keine ernstzunehmenden. Nein.
Okay, gut. Dann reden wir über, oh je, jetzt wird es schwierig, dunkle Energie und dunkle Materie. Das ist praktisch für mich sozusagen, sind Synonyme für das Nichts.
Die dunkle Materie zuerst ist geradezu das Gegenteil von nichts. Die dunkle Materie ist ein Zeug, von dem wir eigentlich nur wissen, dass dieses Zeug Schwerkraft ausübt, dass dieses Zeug sehr, sehr viel ist, also dass es ungefähr viermal so viel dunkle Materie gibt wie sichtbare Materie und dass dieses Zeug aufgrund seiner Schwerkraft wie ein Kitt, wenn Sie so wollen, die Strukturen im Universum zusammenhält. Und das ist so ziemlich alles, was wir wissen. Woraus dieses Zeug besteht, wissen wir nicht. Keine Ahnung. Deswegen sage ich Zeug. Was es sonst noch tut, wissen wir nicht. Woraus es entstand, wissen wir nicht. Alles, was wir wissen, ist, dass es da ist und dass wir diesem Zeug letztlich unsere Existenz verdanken. Denn hätte es keine dunkle Materie gegeben, dann hätte es in unserem Universum keine stabilen Strukturen gegeben, hätten niemals so etwas wie Sterne gezündet, dann wären Sie und ich nicht da.
Aber woher weiß man denn das, Herr Klein, wenn man so wenig über das Zeug weiß? Also woher weiß man über seine Funktion Bescheid, aber nicht über seine Struktur?
Das weiß man sogar erstaunlich lang. Also bereits in den 30er Jahren hat ein Schweizer Astronom mit dem schönen Namen Fritz Zwicky berechnet, dass die Galaxien überhaupt nicht stabil sein könnten, überhaupt nicht da sein könnten, wenn sie nur aus dem bestehen würden, was wir sehen, woraus er beschlossen hat, da muss noch viel mehr sein. Das würde sonst einfach auseinanderfliegen. Inzwischen haben wir noch anschaulichere Hinweise auf die dunkle Materie. Einstein hat uns nämlich gelehrt, dass schwere Massen das Licht biegen. Und es gibt so etwas, das sehen Sie in Teleskopen, in starken Teleskopen, sowas wie Geisterbilder am Himmel. Also Galaxien, die Sie plötzlich zweimal oder viermal sehen oder gerade Lichtstrahlen, die als Ringe verbogen sind und solche Geschichten gibt es da. Und die sind nur erklärbar, wenn Sie annehmen, dass es zwischen uns und dem Ausgangspunkt des Lichts sehr, sehr schwere Massen gibt, die wir aber nicht sehen, also dunkle Materie.
Was ich faszinierend finde, das haben Sie jetzt auch nochmal beschrieben, dass es dann doch so viele Dinge gibt, die also jetzt im Moment außerhalb des Analysierbaren liegen. Oder gibt es sozusagen Apparate, mit denen man so etwas wie dunkle Materie näher aufdröseln könnte?
Tja, die
oder
Physiker,
ist das der Spekulation überlassen?
Ja, nee, die Physikerkollegen haben es ja versucht. Also die sind ja riesige Experimente in unterirdischen Kavernen, also zum Beispiel am Gran Sasso-Tunnel im Apennin in Italien. Da hat man also riesige Tanks aufgestellt in der Hoffnung, es würde da gelingen, ein paar dunkle Materieteilchen einzufangen und klüger zu werden. Aber ach, das ist leider gescheitert. Das heißt aber nicht, dass das grundsätzlich nicht geht. Also ich bin schon optimistisch, dass wir irgendwann herausfinden werden, was dunkle Materie ist.
Jetzt kommen wir zur dunklen Energie.
Das ist ganz was anderes. Die dunkle Energie ist so etwas wie ein Druck im leeren Raum selbst. Das hat schon eher etwas zu tun mit dem Nichts und vielleicht, wer weiß das so genau, auch mit dem ominösen Higgs-Teilchen. Das ist zumindest eine ernstzunehmende Möglichkeit. Die dunkle Energie ist also wie ein Druck, der den ganzen Weltraum, der allen Raum auseinandertreibt, der alles voneinander entfernt. Also Sie können sich das wie eine Antigravitation vorstellen. Und das hat man tatsächlich erst 1998 gefunden. War eine ganz große Überraschung natürlich. Und die dunkle Energie macht die allermeiste Energie im heutigen Universum aus und vermehrt sich auch noch, weil sie ja eine Eigenschaft des Raumes selbst ist. Und je größer sie den Raum aufbläht, umso mehr wird auch die dunkle Energie.
Aber haben wir dann nicht zwei widerstreitende Prinzipien? Also ich sag mal, ein blödes Beispiel. Ich sage jetzt mal, das Universum ist wie ein Hefeteig, der immer weiter aufgeht. Die dunkle Energie treibt den immer weiter auseinander und die dunkle Materie führt dazu, dass er, wenn er auseinandertreibt, klare Strukturen bildet.
Ja, da müssen Sie jetzt zwischen dem leeren Raum und dem Raum, in dem Materie ist, unterscheiden. Was die dunkle Energie tut, die vergrößert gewissermaßen die Zwischenräume zwischen Galaxien oder zwischen Superstrukturen im Universum. Dort, wo es aber Massen gibt, dort, wo es Materie gibt, dort bleibt diese Materie aufgrund der Gravitation, auch der dunklen Materie, aneinander gebunden.
Weiß man heute, Herr Klein, ungefähr oder vermutet man auf gewisse Weise, wie das Universum strukturell aussieht? Also ich sehe sehr gerne Wissenschaftsdokus im Fernsehen und da sehe ich in letzter Zeit immer computergenerierte Bilder, die mir diese Struktur zeigen.
Ja,
da sehen Sie. Wie würden Sie das mit einer Metapher umschreiben? Was ist das?
Es ist eigentlich so etwas wie Bänder von Galaxien, die Mauern von Galaxien. Also es gibt so etwas im Kleinsten, ist ja auch nicht sehr klein, ne? Gibt es natürlich Sonnensysteme und aus vielen Sonnensystemen wird eine Galaxie wie unsere Milchstraße. Viele Galaxien sammeln sich dann zu Galaxienhaufen und zu Superhaufen. Also das sind bereits sehr, sehr große Strukturen. Und diese Galaxienhaufen wiederum sammeln sich zu so Art Bändern, so würde ich das beschreiben, die den leeren Raum durchziehen.
Warum ist das eigentlich alles so, wie es ist?
Tja, das liegt an den Naturgesetzen.
Hätte das auch völlig anders kommen können?
Das ist die Frage aller Fragen, nicht? Und der Albert Einstein, der, das sollte man immer dazu sagen, der nicht an so etwas geglaubt hat wie einen Schöpfergott, für den Gott eher so etwas war wie eine Metapher für die Ordnung der Welt, der hat einmal in einem Brief geschrieben, die Frage, die mich eigentlich interessiert, ist, ob Gott eine Wahl hatte, als er die Welt schuf. Nicht? Also könnte die Welt auch ganz anders sein? Und die Antwort wissen wir heute nicht. Wir müssen nur feststellen, die Welt ist sehr erstaunlich.
Sie ist ja, genau. Aber wir müssen doch auch feststellen, Herr Klein, dass sozusagen ein paar Minuten oder ein paar Jahre oder ein paar Millionen Jahre oder 100.000 Jahre nach dem Urknall die Naturgesetze da waren, oder?
Die waren ja schon vorher da. Die waren immer schon da.
Aber das Geschehen richtete sich nach den Naturgesetzen.
Ja, genau.
Und das jetzt, heißt, man kann es deshalb auch rekonstruieren heute.
Ja, genau. Deswegen ist ja unsere Wissenschaft so verdammt erfolgreich, weil wir Naturgesetze kennen. Und die Naturgesetze, die wir kennen, die kennen wir sehr gut, die sind sehr genau, die funktionieren fantastisch gut.
Und man meint, dass die in jeder Ecke des Alls so funktionieren werden?
Wir haben zumindest keinen Hinweis darauf, dass anderswo andere Naturgesetze gelten. Aber das könnte natürlich sein. Die Naturgesetze haben auch in dem uns bekannten Weltraum gewisse Gültigkeitsgrenzen. Also wir wissen zum Beispiel nicht, was sich in einem schwarzen Loch abspielt, weil das kann unsere heutige Physik nicht beschreiben. Wir wissen nicht, was sich auf Längenskalen kleiner 10 hoch minus 43 Meter oder so abspielt. Das ist eine 0 und dann 43 Nachkommastellen und dann eine 1. Da hört dann unsere Kenntnis der Natur auf, aber das wird sich ja vielleicht irgendwann ändern.
Also Sie beweisen das große Talent in diesem Buch, schwierige Sachverhalte, über die wir jetzt sprechen, anschaulich darzustellen, immer wieder anhand von sehr einleuchtenden Beispielen. Warum interessiert Sie zum Beispiel der schwarze Bart so? Also das Gewächs am Kinn eines Mannes.
Naja gut, also weil ich zufällig ein Mann bin und weil ich einmal einen schwarzen Bart hatte, weil ich dunkelhaarig bin. Inzwischen ist der Bart, sagen wir, weiß gesprenkelt. So ganz jung bin ich ja nicht mehr. Und der schwarze Bart interessiert mich, weil es ihn eigentlich gar nicht geben dürfte, weil es ihn wie jede Ordnung in der Natur eigentlich gar nicht geben dürfte, weil der schwarze Bart, wenn Sie so wollen, ein Wunder ist, damit nämlich die Haarzellen in der Haut so etwas wie schwarzen Farbstoff ausstoßen, müssen unglaublich kompliziert die biochemische Prozesse funktionieren und die sind so kompliziert, dass man denken würde nach der Wahrscheinlichkeit, dürften die eigentlich gar nicht funktionieren und müsste das passieren, was ja dann auch bei mir passiert ist. Irgendwann funktionieren die eben nicht mehr und dann werden die Pigmente nicht mehr gebildet und der Bart wird weiß und irgendwann hört der Bart dann ganz auf zu wachsen und irgendwann sterbe ich. Und
das heißt, es ist wahrscheinlicher, wenn wir alle graue Bärte hätten.
Ja, natürlich.
Das wäre von der biologischen Systematik her das wahrscheinlicher.
Naja, klar.
Also, aber die Hälfte von uns hat doch schwarze Bärte.
Ja, wenn sie nicht gerade blond ist.
Genau,
ja, eben.
Manche.
Und die Frage ist, wie ist das eigentlich möglich? Also, dass sie nicht graue Haare haben, also blonde, braune, rote, sonst was, das liegt daran, dass es in diesen Hautzellen, die diese Pigmente bilden, eine ganz unwahrscheinliche Ordnung gibt. Und jetzt kann man fragen, woher kommt eigentlich diese Ordnung? Und die Ordnung kommt daher, dass wir sie durch Zufuhr von Nahrung, durch Zufuhr von Energie gewissermaßen künstlich aufrechterhalten. Also sobald wir aufhören, dem Organismus Energie zuzuführen, dann tut der zweite Hauptsatz der Thermodynamik genau das, was er sagt, nämlich die Unordnung nimmt sofort zu und der Organismus stirbt und es gibt keine grauen Bärte mehr und gar nichts. Und jetzt können Sie fragen, okay, aber damit ich meinem Organismus Energie zuführen kann, da muss es ja anderswo eine noch größere Ordnung geben, damit es überhaupt so etwas gibt wie, Äpfel, in die ich hineinbeißen kann. Und dann werden Sie mir sagen, also die Äpfel gibt es halt, weil es Photosynthese gibt, weil aus Sonnenlicht und CO2 Kohlenstoff wird. Das ist ein Energieträger in einem Apfel. Und dann frage ich Sie aber zurück, warum gibt es überhaupt so etwas wie Sonnenlicht? Also irgendwie, das ist noch unwahrscheinlicher. Also, dass es da so etwas wie einen Fusionsreaktor am Himmel gibt, in dem Wasserstoffkerne zu Helium verschmelzen. Das ist ein noch unwahrscheinlicherer Zustand. Und so können Sie immer weiter zurückgehen. Und je größer Sie die Perspektive ziehen, umso unwahrscheinlicher ist die Ordnung, die sie da sehen. Und irgendwann sind sie dann beim Urknall angelangt und müssen staunend feststellen, wow, die Welt, die entstand ja gar nicht in einem unendlichen Chaos, die entstand in einer vollkommen unglaublichen Ordnung. Ja, und dann sind wir baff.
Das heißt, das ist eine Metapher für Sie, für was? Für das Wunder der Ordnung, dass sie überhaupt da ist.
Ja.
Weil nach dem Satz der Entropie, also der Thermodynamik, müsste die Unordnung größer werden, oder wie?
Also, der zweite Hauptsatz der Thermodynamik sagt, dass die Unordnung immer größer wird. Da kommen Sie auch überhaupt nicht drum herum. So, das heißt, wenn es heute einen halbwegs geordneten Zustand gibt, also zum Beispiel einen schwarzen Bart, ein Universum, in dem es einen schwarzen Bart gibt, dann heißt das nichts anderes, als dass etwas früher dasselbe Universum noch etwas geordneter gewesen sein muss, weil sonst könnte es diesen geordneten Zustand mit dem schwarzen Bart nicht geben, weil die Unordnung ja zunimmt im Laufe der Zeit. Das heißt, je weiter Sie zurückgehen in der Zeit, umso größer muss die Ordnung gewesen sein.
Ich bleibe ganz kurz bei der Thermodynamik. Sie haben ganz am Anfang der Sendung gesagt oder angeschnitten die Frage, was wird eigentlich aus unserem Weltall in Zukunft? Das heißt, nach dem Satz Thermodynamik, was wird aus ihm?
Es wird wüst und leer.
Genau, es ist nichts mehr da. Also das heißt, die Unordnung wird immer größer.
Na klar.
Das sagen Sie so einfach. Das ist doch eigentlich desillusionierend, oder nicht?
Das ist so weit weg, dass mich das jetzt nicht sehr kümmert.
Aber das Schöne an Ihrem Buch ist ja, dass Sie auch Hoffnung machen und die Wahrscheinlichkeit für sehr groß halten, dass es Leben irgendwo anders noch gibt.
Na klar, da kommen wir jetzt auf das zurück, worüber wir anfangs gesprochen haben. Das liegt an der schieren Größe des Universums und der Tatsache, dass wir heute mit Sicherheit wissen, dass es so etwas wie Planeten, die die Entstehung von Leben erlauben, fast sicher geben muss. Und nachdem alles darauf hindeutet, dass sich das Leben auf der Erde sehr schnell gebildet hat, also die Erde war kaum geboren aus Sternenstaub, da war sie auch schon belebt. Daraus kann man schon ziemlich zuverlässig annehmen, dass dergleichen auch anderswo im Weltraum geschehen muss. Ich bin ganz sicher, dass wir im Weltall nicht alleine sind.
Sehr schön. Herr Klein, was ist Ihr Lieblings-Science-Fiction-Film? Können Sie das sagen?
Naja, ich bin hin und her gerissen zwischen den beiden, zwischen dem großen amerikanischen und dem großen russischen
also
Klassiker.
Kubrick?
Also natürlich,
2001.
Kubrick, 2001, Odyssee im Weltraum und Tarkovsky Solaris. Aber eigentlich Tarkovsky Solaris.
Ja. Warum?
Weil der in seiner visuellen Metaphorik interessanter ist und weil er eine Geschichte erzählt über die Grenzen unserer Erkenntnisfähigkeit. Die Geschichte ist ja, dass Menschen, Forscher, auf einen geheimnisvollen Ozean treffen, von denen sie ahnen, dass der irgendwelche Bewusstseinseigenschaften haben muss. Aber mit dem können sie nicht kommunizieren, weil der zu fremd ist. Mhm. Das finde ich sehr interessant.
Herr Klein, ich bedanke mich für das Gespräch mit dem hoffnungsvollen Ausblick, dass es doch noch andere Intelligenz gibt, dass wir nicht alleine sind sozusagen, wie es oft kolportiert sind, auf der Erde im Hinterhof irgendeiner Galaxie, vielleicht auch im Hinterhof oder in einer schmuddeligen Ecke im Universum.
Also schmuddelig nicht, vielleicht im Hinterhof, aber dann ist im Vorderhaus eine Party.
Vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.